Also ich denke nicht so viel darüber nach beim Arbeiten, ob ich jetzt einen Beitrag leiste zu irgendetwas, was schon gemacht wurde, sondern bei mir ist es eher andersrum. Dadurch, dass alles gemacht wurde, ist eigentlich alles möglich.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
Heute zu Gast die Malerin Mona Adleano. Mona ist eine sehr besondere Malerin, beziehungsweise ihre Bilder sind sehr besonders, denn sie bewegen sich zwischen Figuration und Abstraktion, also quasi nicht erkennbare abstrakte Formen. Bei ihr kommt irgendwie alles zusammen. Sie arbeitet mit Öl. Es hat quasi fast altmeisterliche Qualität. Es ist sehr interessant, dass sie es schafft, in dem Bereich der Malerei, in dem schon so viel gemalt wurde, etwas beizutragen, was es so in der Form, zumindest kenne ich es nicht, noch nicht gegeben hat. Mona, du bist Teil der Ausstellung Jetzt junge Malerei in Deutschland und hast vor 10 Jahren dein Studium an der Kunstakademie in Stuttgart abgeschlossen. Wenn du dich jetzt zurückversetzt in die Zeit, als du angefangen hast zu studieren, hättest du gedacht, dass du jetzt gute 15 Jahre später dastehst, wo du jetzt stehst?
Gedacht nicht, aber gehofft.
Das heißt, du hattest schon irgendwie das Ziel vor Augen, Künstlerin zu sein, die Malerin, die von ihrem Werk lebt, das ausstellt.
Ja, sonst hätte ich das nicht studiert. Also wäre ich nicht davon überzeugt gewesen, dass es irgendwie funktioniert, wäre es schwierig gewesen, es meinen Eltern zu verkaufen, dass ich Malerei studieren möchte. Und ich habe da nie dran gezweifelt. Ich habe mit 16 gesagt, ich möchte Malerin werden. Ich habe mir nie einen anderen Studiengang angeguckt. Ich habe mit 19 angefangen zu studieren. Ja, es ist ein harter Weg von der Akademie weg. Man fällt da erstmal irgendwie ins Haifischbecken und vom Haifischbecken in den Ozean gefühlt. Aber ich habe selber nie daran gezweifelt, dass genau das ist, was ich machen möchte und genau das ist, was ich machen kann.
Und wann hast du das, also du sagst, mit 16 hast du das gemerkt, wie kam es dazu?
Ich habe davor Leistungssport gemacht und habe mit 16 aufgehört, weil ich hatte 1000 Verletzungen.
Was hast du gemacht?
Ich habe Rollkunstlaufen gemacht.
Also mit Rollschuhen?
Genau, Paarlaufen, das wo die Frau so vom Mann rumgeworfen wird. Mhm. Genau, und war, glaube ich, 4 oder 5 Jahre in der Nationalmannschaft und auch mehrmals deutscher Meister und auf Weltmeisterschaften und so unterwegs.
Ist es ein olympisches?
Olympisch nicht, nee. Und hatte dann relativ viele Verletzungen und habe dann irgendwie aber gesagt, ich kann mich gut erinnern, meine Handgelenke waren so kaputt, dass ich gesagt habe, ich brauche die noch, ich möchte noch malen.
Das war damals schon klar?
Ja.
Und du hast immer gezeichnet, oder?
Ja. Also ich hatte auch in der Schule, Stiftverbot. Also im Lateinunterricht durfte ich keinen Stift in die Hand nehmen, weil ich sonst nur gemalt hätte die ganze Zeit. Und also meine Eltern sind Musiker.
Musiker.
Also mein Vater ist Perkussionist, meine Mutter ist Musikwissenschaftlerin und die kamen aus Rumänien, also sind geflohen teilweise. Also mein Vater geflohen, meine Mutter hat sich rausgekauft und die waren einfach total kulturhungrig. Also dadurch, dass sie im Osten nichts bekommen haben, haben sie einfach alles konsumiert, was nur ging und ich war in 1000 Ausstellungen und mir war das total schnell klar, dass ich irgendwie, also es hat mich sofort gepackt. Also im Museum war es immer spannend für mich, es war nie langweilig und ja, es war ziemlich schnell klar. Ich war total unmusikalisch, dann war es total klar, dass ich male.
Und wo bist du groß geworden?
Ich bin in der Nähe von Basel in Lörrach groß geworden.
Das heißt, wo wart ihr dann? Im Kunstmuseum Basel und?
Ach, wir waren ganz viel auch in Frankreich unterwegs, Fondation Macht, keine Ahnung. Also in jedem Urlaub waren wir einfach in Museen, überall. Also nach Paris gefahren oder in Spanien. Also eigentlich europaweit haben meine Eltern mich überall mit hingeschleppt.
Und das war dann auch relativ klar, dass es Malerei sein soll, ja?
Ja, ich weiß nicht warum, aber das war irgendwie, gab da gar keinen Zweifel. Also ich habe mir auch nie überlegt, ob ich irgendwie Kunstgeschichte studieren soll oder Kunsterziehung oder sowas. Das war einfach klar, ich bewerbe mich für Malerei.
Und die haben dich unterstützt darin?
Also ich glaube, die hatten schon ein bisschen Angst, aber sie hatten auch Vertrauen, glaube ich. Mhm. Und ich bin ein super ehrgeiziger Typ. Ich glaube, wer mal Leistungssport gemacht hat, hat irgendwie das mitgekriegt, die Zähne zusammenzubeißen und dafür zu kämpfen, was man gerne möchte. Und ich glaube, das hat mich geprägt.
Und hattest du das Gefühl, also du hast ja, deine Bilder sind ja zeugen ja von einer beeindruckenden Könnerschaft, glaube ich, ganz sieht man sozusagen zweifelsfrei, und sind gegenständlich oder figurativ und abstrakt irgendwie gleichzeitig. Also man sieht so Gebilde, die sehr realistisch wirken, aber die es in der Realität nicht gibt. Also Knäuel, Stoffelemente oder auch wie zum Teil manchmal wie so Körperteile oder so. Wie bist du zu dieser Formensprache gekommen?
Ja, das war ein langer Weg. Also ich habe zum Beispiel nie Maltechnik gelernt. Also während meiner ganzen Zeit an der Akademie hat die Maltechnikerin, glaube ich, 4 Kinder bekommen. Deswegen hatte ich nie Maltechnik, die Stelle war nie besetzt. Mhm. Und ich habe eigentlich angefangen mit so Comic-Graffiti. Also ich komme eigentlich vom Graffiti und habe in einer Klasse für Zeichnung angefangen bei Alexander Rob und habe dann aber schnell gemerkt, dass es irgendwie Malerei werden wird und habe eigentlich ganz viel mit Schrift gearbeitet, mit Raum, mit Figuren, mit Tieren. Also es war irgendwie, meine Bilder waren vollgestopft. Dann war ich in Wien ein Jahr bei Daniel Richter in der Klasse und da war das Atelier dort so vollgestopft mit Menschen, da ist alles eigentlich passiert, was in meinen Bildern davor schon passiert war.
Daniel Richter wurde 1962 im holsteinischen Eutin geboren und lebt und arbeitet in Berlin. In seinen großformatigen Ölgemälden verschränkt Richter kunsthistorische, massenmediale und popkulturelle Versatzstücke zu eigenwilligen narrativen Bildwelten. Sie sind meist sehr bunt, großformatig und von Schlieren und Verkrustungen überzogen. Und sie sind politisch. Richters Sozialisation als Autonomer im Umfeld der Hamburger Hafenstraße ist Teil seiner Künstlerlegende. In seinen Bildern verarbeitet er das aktuelle Zeitgeschehen. Themen wie Krieg, Angst und Faschismus finden ein Echo in Richters Werken. Das Thema der totalen Überwachung scheint wichtiges Leitmotiv in Richters Oeuvre zu sein. Die Assoziation von Infrarot- und Wärmekameras beim Überwachen von Grenzen drängt sich auf und offenbart einen paranoiden Blick.
Ich meine, irgendwie 40 Leute in einem Raum und es war irgendwie ziemlich chaotisch und da sind dann irgendwie die ganzen Elemente rausgeflogen und dann waren am Ende nur noch so, ja, nur noch Stoff ist übrig geblieben. Eigentlich das, was davor als Vorhang, Sofa und so weiter in diesen Riesenbildern bei mir drin war, ist dann am Ende so quasi als schützende Hülle übrig geblieben. Und ich bin zurückgekommen, habe eigentlich so Nester und Höhlen gemalt. Und so hat sich das dann langsam entwickelt.
Und wenn du sagst Graffiti, muss ich mich dir jetzt vorstellen, dass du auf Züge kletterst und die ansprühst?
Nein.
Nein?
Nein, also es war schon, ich bin mit Hip-Hop groß geworden und für mich war einfach Comic und Graffiti die Bildsprache, die mich beschäftigt hat in der Zeit, bevor ich angefangen habe zu studieren. Einfach so mit 17, 18, 19 war genau das, die Jugendkultur, mit der ich mich auseinandergesetzt habe und die Bildsprache, die mich fasziniert hat und die mir gefallen hat.
Und es war jetzt aber nicht so, dass dich das Handwerkliche so gereizt hat und dann irgendwie, also zum Beispiel wird ja in Leipzig an der Akademie, ich weiß nicht ob noch, aber wurde ja lange quasi so eine akademische Malerei unterrichtet. Dazu ist es bei dir gekommen, du hast da gar nicht das gezielte Interesse dran gehabt.
Ja, genau, es war eine Entwicklung einfach.
Ja. Ja. Und du hast gerade von der Kunsterzieherin sozusagen, oder wie nennt sich das, Malereitechnik?
Maltechnik.
Ja. Dass die Kinder bekommen hat. Du hast ja selber 3 Kinder.
Genau.
Wie lässt sich das vereinbaren mit der Karriere machen als Malerin?
Naja, ich habe das nie irgendwie als Hindernis gesehen, vorneweg nicht. Ich habe mit 26 oder 27, glaube ich, mein erstes Kind bekommen. Also ich habe Studium abgeschlossen, einen Monat später war ich schwanger, habe mein Kind bekommen und 3 Wochen später stand ich wieder im Atelier. Und ich habe dann nie darüber nachgedacht, ob das jetzt irgendwie ein Hindernis oder ein Problem sein sollte. Und ich glaube, wenn man sich das nicht als Problem vor sich herschiebt, dann ist es einfach auch keins. Mein Mann und ich wechseln uns viel ab. Ich habe viele Wochenenden durchgearbeitet, klar. Das ist dann halt so. Die Kinder waren das erste Jahr immer mit im Atelier. Und das geht schon.
Und hast du das Gefühl, dass es gibt ja da, so gab so Debatten, dass man nicht an Stipendien teilnehmen kann, weil man die Kinder nicht mitbringen kann und quasi dadurch benachteiligt ist, was ich glaube, was ein echtes Problem ist und du siehst es gar nicht.
Ich habe das gemacht, also ich war tatsächlich in Nürnberg, da war mein Sohn, also das jüngste Kind war da 1,5 oder 2 Und dann war ich halt 4 Tage in Nürnberg, hatte eine Residency, bin halt 4 Tage in Nürnberg gewesen, dann wieder 3 Tage in Stuttgart, dann wieder 4 Tage in Nürnberg, bin halt hin und her gefahren. Mhm. Das hat mich ein bisschen mürbe gemacht, weil ich nebenher noch einen Katalog machen musste und eine Ausstellung in der Kunsthalle machen musste und so. Das war ganz schön anstrengend, aber es geht. Und ja, wenn man den Partner an der Seite hat, der irgendwie sagt, klar, machen wir, jetzt bringe ich halt mal ein halbes Jahr lang die 3 Kinder zur Schule und zum Kindergarten, dann ist das völlig in Ordnung. Man muss sich halt organisieren.
Ja. Und da ist dann auch wieder quasi die Leistungssportlerin, die einfach Ausdauer hat und Stamina.
Vielleicht ist es ein Wesenszug, vielleicht ist es was ich antrainiert bekommen habe oder mir selber antrainiert habe. Aber ich glaube, wenn man das nicht immer per se als Problem sieht, die Dinge, dann werden sie einfach kleiner.
Mhm. Wenn man jetzt nochmal zurückgeht in die Zeit in der Akademie, weil du hast gesagt, man fällt in so eine Art Becken. Wenn man jetzt die Zeit quasi mit dem Abschluss des Studiums, war da schon abzusehen, du wirst von der Arbeit leben können und die wird ausgestellt. Wie ist so der, weil woanders ist ja, man studiert Jura, man macht das erste, das zweite Staatsexamen, im Rahmen dessen ist man irgendwie Volontär und so, ja, und dann wird schon klar, entweder man wird Richter oder man wird Anwalt oder was auch immer sozusagen. Das sind sehr klare Berufsbilder, die einem Studium folgen. Und man braucht natürlich als Künstlerin, als Künstler, der anfängt, das zu studieren, das Selbstvertrauen davon überzeugt zu sein, dass man das Zeug dazu hat. Aber das haben ja sehr viele. Und der Erfolg stellt sich ja auch nicht immer gleich ein. Wie war das?
Bei mir war das tatsächlich so, dass ich, also zunächst mal habe ich während meines Studiums unglaublich viel gemalt. Ich glaube, ich habe 7 Tage die Woche, ich habe jeden Tag gemalt. Egal, ob ich bis um 4 gefeiert habe, ich war am nächsten Morgen im Atelier, egal ob Samstag war, Sonntag war, ich habe jeden Tag gemalt. Also ich habe das wirklich auch komplett ausgenutzt, dieses Atelierplatz haben und malen können. Ich war wie hungrig und habe da einfach immer gemalt. Und dadurch hat sich es vielleicht ein bisschen schneller entwickelt. Oder ich war mir relativ schnell sicher, was ich machen möchte oder wie es hingeht. Und habe dann im letzten Jahr quasi vor dem Diplom schon die erste Residency gehabt und habe währenddessen am Diplom gemalt und habe mit einer Galerie zusammengearbeitet. Und direkt im Anschluss ans Diplom hatte ich dann den Kunstfonds 2 Jahre lang. Also ich hatte 4 Jahre quasi Stipendien direkt durchgehend nach dem Studium. Und habe sofort mit einer Galerie schon zusammengearbeitet gehabt. Also das war wirklich ein weicher Start, was es mir vielleicht auch ermöglicht hat, dann einfach in den 4 Jahren auch 3 Kinder zu bekommen. Mhm. Also ich musste nie jobben, sondern meine Aufgabe war halt, gut, stillen und malen.
Und hast du das Gefühl, man wurde richtig auf den Kunstmarkt, sage ich mal, vorbereitet in der Akademie?
Gar nicht.
Überhaupt nicht?
Gar nicht. Also in Stuttgart gab es damals, im allerletzten Semester, wo ich studiert habe, gab es so ein Jura-Seminar Kunstrecht. Und da habe ich das erste Mal irgendwie was gehört von Bildrecht oder sowas. Also davor gar nichts. Und ich habe aber mehrere so Gastsemester gemacht. Also ich war bei Karin Kneffel mal ein halbes Jahr in der Klasse in München.
Karin Kneffel wurde 1957 in Marl geboren. Sie malt und lebt in Düsseldorf. Kneffel ist eine der international bedeutendsten deutschen Malerinnen und ehemalige Meisterschülerin von Gerhard Richter. In ihrer Arbeit geht sie von Fotos aus, orientiert sich also am realen Bild, schafft aber dennoch fantasievolle Bildwelten. Kneffel arbeitet vorrangig mit sehr dünnen Pinseln und schafft damit sehr filigrane Zeichnungen. Ihre frühen Bilder, Anfang der 90er Jahre, malte sie sehr kompakt in der Größe von 20x20 cm. Damals waren es zum Beispiel Tierporträts. Richtig bekannt wurde sie aber mit ihren Obststillleben in Riesenformaten. Diese Bilder sind oft 7 m x 2 m groß.
Und die hat dann zum Beispiel ihre Studenten mitgenommen auf die Art Karlsruhe und hat gesagt, so als Aufgabe, ihr lauft jetzt durch und guckt mal, in welche Galerie könntet ihr reinpassen. Mhm. Also es ist wahrscheinlich auch professorenabhängig, es ist akademieabhängig. In Stuttgart wurde ich jetzt überhaupt nicht vorbereitet auf den Kunstmarkt. Ich wusste nicht, wie man mit einer Galerie zusammenarbeitet.
Was so die Regeln sind und was handelsüblich ist und so.
Keine Ahnung, Künstlersozialkasse habe ich noch nie gehört gehabt davon.
Die Künstlersozialkasse
Künstlersozialversicherung ist Teil der gesetzlichen Sozialversicherung in Deutschland. Sie ermöglicht freischaffenden Künstlern und Publizisten einen Zugang zur gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung. Im Gegensatz zu freiwillig versicherten Selbstständigen zahlen sie dort nur einen dem Arbeitnehmeranteil entsprechenden Beitrag. Dieser richtet sich nach dem Jahreseinkommen. Die andere Beitragshälfte steuern die Verwerter der künstlerischen Leistung bei. Dies geschieht durch eine Künstlersozialabgabe auf alle Honorarzahlungen an Künstler oder Publizisten. Außerdem gibt es einen Zuschuss vom Bund. Vor allem BerufsanfängerInnen in künstlerischen Berufen werden somit durch geringere Beiträge als freiwillig versicherte Selbstständige unterstützt. Ihre Berufe gelten gerade in der Anfangszeit als besonders prekär.
Warum glaubst du, ist es so?
Also ich glaube, dass viele Strukturen noch sehr knöchrig sind an vielen Akademien. Also gerade dieses der Professor und die Klasse. Und in der Klasse hat dann jeder Professor vielleicht seine Lieblinge und die werden dann gefördert und die fallen danach raus und die denken, sie wären der Superstar, weil sie in der Klasse der Superstar waren. Mhm. Und die Professoren sind einfach auf Lebzeitprofessoren teilweise. Und die Zeit ändert sich, dieses Meisterschülergedöns und so weiter. Mhm. Ich glaube, das ist mittlerweile auch alles hinfällig. Und ich glaube einfach, die Strukturen stimmen oft nicht. Wobei ich auch nicht weiß, wie es jetzt ist. Es ist 10 Jahre her, dass ich studiert habe.
Ist aber natürlich ganz interessant, weil innerhalb dieses Kosmos Akademie glauben ja, ist es ja quasi, als wäre die Akademie die Welt. Ja. Und der eine ist sozusagen im Mittelpunkt und der andere am Rand und so. Aber es ist natürlich nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil, für den sich sehr wahrscheinlich außerhalb der Akademie kaum jemand interessiert.
Genau. Ne? Aber das ist halt so dieses Glasschloss. Also man sitzt da wirklich drin und das sind... Das ist das, woran man glaubt und woran auch ganz viele meiner Kollegen geglaubt haben, die dann total, ja, von einem Professor richtig unterstützt wurden und noch den Meister hinten dran und immer den besten Atelierplatz und die gedacht haben, klar, ich komme da raus und ich bin der Superchief. Mhm. Und wo es dann halt überhaupt gar nicht funktioniert hat.
Aber glaubst du, dass das Kunststudium an sich war nötig?
Ja.
Ja, warum?
Ja. Ich hätte sonst nie so sehen gelernt. Mhm. Also tatsächlich war für mich die größte Auseinandersetzung, weshalb ich auch zum Beispiel so gerne in dieser Klasse für freie Grafik war bei Alexander Roop, war einfach das Sehen und das Sprechen über das, was ich sehe. Und das viele Sehen. Also hätte ich nicht so viel Arbeiten von Kollegen und so weiter gesehen, hätte ich mich nicht mit denen auseinandergesetzt, wäre ich sicher nicht den Weg gegangen, den ich jetzt gegangen bin.
Also das Sehen auch von Zeitgenossen?
Ja.
Und nicht unbedingt...
Nicht im Museum. Ins Museum kann jeder gehen. Aber dieses Miteinanderarbeiten, sich auseinandersetzen mit dem, was andere machen, warum macht jemand was, warum mache ich das dann so und das sich reiben oder auch das Lernen voneinander, das war für mich total prägend.
Und das Rechtfertigen?
Das Rechtfertigen auch, ja.
Weil das ist doch so, ne? Man diskutiert und verteidigt dann die Arbeit den anderen gegenüber.
Also gerade diese Klassenbesprechungen, wo man dann seine Arbeit vorstellt, was man so gemacht hat die letzten Monate und wo dann die Klasse da steht und man lernt, über die Arbeit zu reden auch und zu verteidigen, was man macht und so, das ist schon, war für mich prägend und wichtig.
Und ins Museum zu gehen und sich alte Meister anzuschauen, ist das wichtig für dich?
Nö.
Gar nicht?
Nö.
Interessant, weil das würde man ja... bei deinen Arbeiten vermuten, dass du da zum Teil, weiß ich nicht, auf ältere Kunst zurückgreifst?
Gar nicht. Ich bewege mich da irgendwie so beim Malen in meiner Welt. Und also gerade wenn ich so eine intensive Mahlzeit habe, dann versuche ich eigentlich alles wegzulassen. Also versuche ich irgendwie äußere Einflüsse wegzulassen. Also versuche ich keine Filme zu gucken, mache eh nicht so viel, aber auch mir keine andere Kunst anzugucken und so weiter, sondern mich irgendwie in meinem Kosmos weiter zu bewegen, in meiner Bildsprache zu bleiben.
Wie ist das, wie muss man sich das vorstellen? Also du schließt dich dann richtig im Atelier ein? Es ist eine sehr einsame Tätigkeit?
Ja.
Wie läuft so ein Tag ab?
Naja, ich stehe 7 auf, bringe 8 die Kinder in die Schule und in den Kindergarten und bin dann irgendwie 7:40 im Atelier. 3 Tage die Woche arbeite ich bis 7 ungefähr. Und 2 Tage die Woche arbeite ich bis 3, wenn ich die Kinder wieder abhole. Also wir wechseln uns so ab mit dem Abholen. Mhm. Und oft arbeite ich noch einen Tag am Wochenende. Und ich gehe ins Atelier und bin da super strukturiert. Also ich ziehe die Schuhe aus, währenddessen mache ich schon die Kaffeemaschine an, bereite die Pinsel vor. Ich habe eigentlich schon im Kopf, was ich machen muss. Ich male immer mehrere Arbeiten parallel, weil die ja trocknen müssen mit dem Öl. Dauert das immer ein bisschen. und habe eigentlich immer schon klar im Kopf, was ich heute machen muss. Also was ich heute machen muss.
Damit und hörst du dabei Radio oder?
Ja, also ich höre Radio, so Podcasts, ja, also Wissenspodcasts, Gesellschafts-, Sozial-.
Das geht schon, ja.
Das geht also, gut hier nebenher, ja.
Aber jetzt keine visuellen Eindrücke.
Nee, das geht nicht so gut. Und Musik, also wenn ich Musik höre, höre ich meistens das Gleiche, weil mich das am wenigsten ablenkt. Also entweder es stört mich nicht oder ich kann hinhören und kenne es einfach so. Also das ist ja eigentlich immer die gleichen 3 CDs oder so. Also es ist immer das Gleiche. Ja.
Und jetzt hast du gesagt, es ist wichtig, quasi sich auszutauschen über das Werk und das zu verteidigen, andere Motive zu verstehen und vielleicht darüber auch zu merken, dass einen das nicht interessiert und einen selber andere Sachen interessieren. Wie wichtig ist denn sowas wie Netzwerken an der Akademie? Und irgendwie Verbindungen machen?
Also das Netzwerken an sich während der Akademie, das hat nicht groß stattgefunden. Klar hatte man Klicken, mit denen man am Anfang irgendwie zusammen ausgestellt hat oder so, aber bei mir ist hat sich alles total verlaufen. Also die meisten sind nach Berlin. Ich bin irgendwie dann erstmal nach Wien und hatte noch eine Residency und bin dann wieder zurück nach Stuttgart, zufälligerweise. Und da bin ich überhaupt nicht vernetzt. Also in Stuttgart gar nicht.
Und stresst dich das, dass du das Gefühl hast, oh, irgendwie in Berlin, da läuft man allen dauernd über den Weg und man muss irgendwie quasi da teilhaben. Und in Stuttgart ist irgendwie, da hast du die quasi super hochkonzentrierte Abläufe, Kinderschule, Atelier und dann wiederholt sich das quasi 30 Wochen lang. Hattest du das manchmal, dass du denkst, oh, ich muss jetzt eigentlich, ich verpasse was, ich muss da irgendwie mitmachen oder irgendwie so?
Also wir waren schon auf Wohnungssuche in Berlin tatsächlich. Mein Mann hatte mal ein Jobangebot in Berlin und ich hatte damals auch mit einer Berliner Galerie zusammengearbeitet und die Schwiegereltern sind in Berlin, das hatte sich irgendwie alles angeboten. Und dann habe tatsächlich ich den Rückzieher gemacht, weil ich irgendwie gedacht habe, boah, ich will eigentlich nicht jedem über den Weg laufen, ich will eigentlich diese Ruhe. Ja. Ich brauche die, also meine Arbeit braucht die, ich brauche die, habe das Gefühl, das wäre zu viel für mich. Deswegen finde ich das ganz, ich finde das ganz gut so. Also ich finde das ganz gut, mal für 2-3 Tage irgendwie irgendwo weg sein, anderswo sein und dann wieder zurückkommen und meine Struktur zu haben. Sonst würde ich es nicht schaffen.
Ja.
Sonst würde ich es schlichtweg nicht schaffen, weil ich einfach nicht so schnell male. Also ich brauche unglaublich viel Zeit zu malen.
Also ein bisschen wie so zum Medizinstudium nach Marburg, um bloß nicht abgelenkt zu sein von den ganzen Angeboten, die so eine Großstadt bietet.
Nö, das ist ja auch eine bewusste Entscheidung. Also es ist ja auch, es ist nicht nur, dass ich Angst habe, abgelenkt zu werden, sondern es ist einfach auch, dass ich es gerne mag. Also ich mag meine Abgeschiedenheit im Atelier. Ich bin auf einem Stockwerk in einem alten Atelierhaus, da ist noch ein älterer Kollege mit über 70 und ansonsten ist da niemand und mich stört niemand, ich höre niemanden, das ist total gut so. Also ich genieße das tatsächlich und ich habe das Gefühl, ich brauche das und ich habe das Gefühl, meine Arbeit braucht das.
Aber es ist ja auch toll, dass du hattest nicht so stark das Gefühl, dass du irgendwie Anschluss verpasst oder noch mehr drin sein könnte, wenn man irgendwie irgendwo präsenter ist oder
Nö.
So.
Ich hab eher das Gefühl, dass das weniger drin ist, weil ich weniger malen kann. Also, bei mir dreht sich tatsächlich fast alles darum, wann kann ich malen. Also das ist so einer der größten Punkte in meinem Leben, dass ich Zeit haben möchte zu malen.
Und malen heißt, das auch weiterzutreiben und irgendwie...
Ich komme halt immer vom einen ins nächste und dadurch, dass es parallel läuft, ist es so ein wie so ein Treppenlaufen, so eine Treppe, so eine Escher-Treppe, die nie aufhört. Also das ist schon so ein Perpetuum mobile. Also es läuft und es läuft und die Idee hören halt nicht auf und die müssen halt irgendwie gemalt werden.
Sonst hat man, du kannst sie erst sozusagen irgendeinen Bezug dazu herstellen, wenn du es gemacht hast und es siehst.
Ja, dann ist es halt, dann ist es nicht, der Bezug ist ja davor schon irgendwie da, aber dann ist es halt, dann ist es halt geboren, dann ist es halt da, dann ist es fertig. Und dann
überprüfbar.
Und dann ist gut. Und ich kann auch erst aufhören, wenn sich so eine innere Harmonie einstellt. Also ich weiß nicht, das ist vielleicht ein ästhetisches Empfinden oder so, aber es muss so ein Gefühl da sein, dass das Bild jetzt gut ist. So.
Und wie die Idee quasi, die visuelle Idee im Kopf dann im Vergleich zum Ergebnis, wie oft passt das sozusagen zueinander?
Fast nie.
Interessant.
Fast nie. Das ist das entwickelt sich halt immer. Da kommt dann noch was dazu, dann nehme ich noch was weg, dann kommt da noch ein Glöckchen dazu oder eine Schleife oder ein irgendwas. Das wächst so auf der Leinwand.
Und fällt dir das schwer, die Bilder dann gehen zu lassen?
Nein.
Gar nicht?
Gar nicht. Nee. Es gibt so ein, zwei Bilder, die ich schön finde, aber wenn ich ein Foto davon habe, dann habe ich ein Foto davon und dann ist gut. Aber was bringt das mir, Bilder zu malen, die bei mir im Lager stehen?
Ja. Ist es sogar so, dass du froh bist, wenn die quasi...
Naja, die machen halt Platz für was Neues. Ja. Also, sonst beeinflussen sie mich immer wieder und sonst hänge ich vielleicht immer wieder an was nach oder an was fest, was eigentlich schon bearbeitet wurde und was eigentlich schon gegessen ist.
Aber du brauchst ja offensichtlich keine Termine. Es gibt ja einige Künstlerinnen und Künstler, die brauchen immer ein Ziel, auf das sie hinarbeiten. Das ist ja nicht, das ist ja bei dir nicht so. Die Bilder müssen ja gemalt werden und dann werden sie eben gemalt und ohne jetzt quasi sofort Destinationen.
Es ist eher andersrum. Es ist eher so, dass ich denen hinterher renne, weil einfach Termine da sind. Mhm. Also ich würde manchmal gerne ein bisschen mehr Zeit mit denen haben auch, aber im Endeffekt muss dann halt auch das Bild geliefert werden oder dann müssen halt die Bilder auch fertig sein zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und bei mir ist es immer knapp.
Und gibt es irgendwie, ja, weiß ich nicht, sowas wie Vorbilder oder Inspiration?
Es gab immer mal wieder, aber das ist so lustig, sind wirklich wenige Persönlichkeiten, die mich dann total gefesselt haben. Also als letztes hat mich Hilma af Klint vor 5, 6, 7 Jahren, als ich die zum ersten Mal gesehen habe, das hat mich total gefesselt und das hat mich auch lange beschäftigt. Und ich selber habe auch so ein bisschen Waldorf-Hintergrund und diese Verbindung zu Steiner und so, es war einfach so ein Riesenkosmos, der sich mir aufgetan hat. Die hat mich echt lange beschäftigt, weil ich auch so Gefühl habe, dass die auch so abgefahren in ihrer Bildwelt unterwegs und in ihrer Arbeit unterwegs war, so mit allen Sinnen. Mhm. Und sowas finde ich total inspirierend, wenn ich auf so jemanden stoße.
Und ist denn Spiritualität ein großes Thema für dich?
Nö, gar nicht.
Nee.
Natur, also ich glaube an die Natur und an die Jahreszeiten und so, daran glaube ich, aber ansonsten an nichts. Ich bin auch sehr naturverbunden. Also.
Und noch andere Figuren, die jetzt gar nicht quasi bildende Künstlerinnen oder Künstler sind?
Naja, es gibt halt Musiker, die ich irgendwie gut finde oder die mich begleitet haben oder keine Ahnung. Ich glaube, ich werd immer happy sein, wenn ich einen Rap von Samy Deluxe höre oder so. Das wird mich immer irgendwo treffen und wird mich immer irgendwo in eine Zeit zurückkatapultieren oder so. Aber es gibt jetzt niemanden, den ich so als Idol hochhalte, wo ich sage, boah, diese Persönlichkeit.
Und wenn du jetzt so in diesem beschriebenen Treppenlauf, ist es so, weil du hast ja erzählt, du arbeitest an mehreren Bildern gleichzeitig, hangelt man sich aber dann doch irgendwie von Motiv zu Motiv oder also von Bild zu Bild, um immer weiterzukommen, oder sind es größere Visionen, die man, oder größere Ziele, die man da irgendwie hat?
Nee, also ich arbeite auch ganz viel in Reihen. Also es gibt tatsächlich so Serien einfach, die sich seit 10 Jahren teilweise schon durchziehen. Und es ist jetzt nicht so die Endvision, dass ich dann irgendwann mal 70.000 Stück davon habe. Oder es ist auch nicht so, keine Ahnung, es ist auch nicht so ein konzeptuelles Herangehen, wie zum Beispiel Peter Dreher, der dieses Glas so oft gemalt hat.
Peter Dreher war ein deutscher Maler und Grafiker. Geboren wurde er am 26. August 1932 in Mannheim. International bekannt wurde er durch seine Serie Tag um Tag Guter Tag 1, Nachtserie und Tag um Tag Guter Tag 2. Das Motiv war immer ein und dasselbe Wasserglas, welches leer auf einer weißen Tischfläche und vor weißem Hintergrund platziert wurde. Damit wollte er zeigen, Zitat, dass es nicht nötig ist, das Motiv zu wechseln, um zum Malen angeregt zu werden. Von 1974 bis 2017 entstanden etwa 5.200 Bilder dieser Reihe. Von 1968 bis 1997 arbeitete er auch als Professor für Malerei in seiner Wahlheimat Freiburg. Dort lebte er bis zu seinem Tod am 18. Februar 2020.
Eher so, dass ich das Gefühl habe, dass das eine beeinflusst das andere, aber dadurch kommt dann nochmal was dazu und dass diese Thematik einfach bearbeitet werden muss. Also es ist nicht so, dass ich eine Vision von was Großem Ganzen habe, sondern dieses Bild muss jetzt so und so gemacht werden. Mhm. Oder ich könnte mal ausprobieren, wie es wäre, wenn das und das so ist. Oder wie könnte man das umstülpen? Oder das sind einfach so vielleicht auch technische Aufgaben, die ich mir manchmal stelle. Oder bildliche Aufgaben, die ich mir ein bisschen stelle.
Aber es ist ja alles komplett frei. Du hast ja nicht da diese ganzen, du hast ja keine Props und so, die da, nee. Also weil zum Teil gibt es ja in deinen Bildern Ringe oder Tücher, Teil sowieso schmuckartig anmutende Elemente oder eben viel Stoff. Das ist ja. nichts liegt quasi im Atelier nee. Rum, nee. Sondern alles entspinnt deinem inneren Auge.
Ja, also ich hab eine große Bildersammlung, zum Beispiel auf dem Rechner. Also sobald ich über irgendwas mal stolpere, was mich irgendwie ästhetisch oder inhaltlich irgendwie anspricht, dann speichere ich das ab. Und bevor ich anfange zu malen, scrolle ich oft auch mal einfach durch. Mhm. Aber ansonsten, ich habe einen Kugelschreiber meistens und einen weißen Block nebendran, um, wenn ich mal nicht genau weiß, wie jetzt die Falte zu lösen ist oder so, dann übe ich das oder skizziere ich das so mega grob einfach mir vor. Mhm. Aber ansonsten ist es schon so, dass ich es halt so male, wie das Bild es braucht. Also nicht, wie die Realität es uns sagt, sondern ja. So
du,
wie
du,
ich
du,
denke,
also quasi, du hast eine Bildersammlung als Inspiration, aber du projizierst die nicht oder...
Nein. Nee, also ich male erstmal ganz lange Hintergründe, also bis diese ganzen Hintergründe stehen. Und dann auf einen trockenen Hintergrund fange ich mit Schwarz und Weiß an. Also wirklich so, ich suche dann die Form, die Höhen, die Tiefen. Und wenn es wie so ein Bildhauer ein bisschen, modelliere ich das dann halt so raus auf der Leinwand. Und wenn dann die Form steht, dann entscheide ich mich oft für Farbe, danach für Muster. Und dann wird das so wie eine Collage eigentlich zusammengemalt. Mhm. Und dann kommt dann immer noch was dazu. Oder dann denke ich, jetzt fehlt da was. Oder da könnte noch so ein Ring oder da könnte noch ein Mechanismus entstehen. Und dann kann man ja die Schnüre, wie wenn man sie irgendwo auffädeln könnte, kann man sie ja auch malen.
Und die Haare?
Die kann man auch malen. Mhm. Also die Haare haben ja eine ähnliche Funktion wie Kleidung oder Stoff. An sich. Also sie sind, zum einen sind sie vielleicht Zierde, Schmuck, zum anderen sind sie Schutz. Mhm. Und das ist halt so diese Schicht zwischen Körper und Außen.
Also, und natürlich quasi wie so eine Art reduziertes Fell auch, ne?
Genau, mhm. Ja.
Und setzt du dir Ziele? Also hast du jetzt irgendwie im Kopf, das will ich oder das strebe ich an und das wünsche ich mir oder so?
Ich wünsche mir, weiter malen zu können.
Einfach, es
gesund zu bleiben und malen zu können. Das ist ein Ziel und klar freue ich mich mega, wenn meine Arbeiten einfach in einem Kontext gezeigt werden, den ich selber gut finde. Das ist eigentlich so das Beste, was passieren kann. Oder wenn Arbeiten in einem musealen Kontext gezeigt werden, das ist ein super Gefühl und das ist das eigentlich, wo man sich als Maler wünscht, dass die Arbeiten gesehen werden.
Ja. Also einfach eine Öffentlichkeit erfahren.
Genau, also ich fände es total doof, Bilder zu malen, die irgendwie dann halt einfach über den Ladentisch gehen.
Und kein Mensch
irgendwann
sieht.
Und sich irgendjemand ins Wohnzimmer hängt.
Ja.
Also
ja.
Das ist nicht Sinn der Sache.
Ja.
Für mich.
Aber du hast jetzt nicht so große Ziele, dass du sagst, ich will in dem Museum ausstellen oder mein Ziel ist das und das. Du willst deine Arbeit machen können und freust dich, wenn sie gesehen und diskutiert wird.
Ja, und ich finde, wie bei allem, finde ich einfach ein gesundes Wachstum richtig.
Ja.
Ich finde es richtig, Treppe für Treppe zu gehen und Schritt für Schritt zu gehen. Und ich freue mich mega, wenn es weitergeht. Ich tue auch viel dafür. Mhm. Aber ich sehe das jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie 5 Treppen überspringen muss, um jetzt da und da zu landen. Sondern ich finde es gut, einen Schritt sinnvoll nach dem anderen zu gehen.
Wenn du sagst, du tust viel dafür, was kann man denn tun?
Malen.
Also sich nur auf die Arbeit konzentrieren.
Sich viel auf die Arbeit konzentrieren.
Und worauf noch?
Auf gesunde Beziehungen.
Mhm.
Auf ein gutes Zuhause. Also so ein Ort, der einfach gut und warm und sicher ist. So.
Dass es einem gut geht einfach. Auf
dass
sich selber.
Gut geht. Also, auf sich selber aufpassen.
Das Umgebung, das ist einem selber und der eigenen Umgebung.
Ja, und auch, dass die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, dass das auch eine gesunde Beziehung ist.
Mhm.
Das ist, glaube ich, also was ich so erfahren habe in den letzten 10 Jahren, ist das, was am sinnvollsten ist von allem. Sobald man ein blödes Gefühl hat, ist es irgendwie nicht gut.
Also Karma und nicht jetzt über Leichen gehen. Ist keine gute Empfehlung, über Leichen zu gehen sozusagen.
Nicht nur nicht über Leichen zu gehen, sondern auch Verbindungen einzugehen, wo man irgendwie ein flaues Gefühl hat. Oder sagt, ich mach's jetzt aber halt mal trotzdem, aber eigentlich fühlt es sich nicht gut an. Es ging meistens in die Hose.
Mhm. Also auch seiner Intuition folgen.
Genau.
Aber ich glaube, das Wichtigste ist, sich auf die Arbeit konzentrieren. Ja. Neben all den, das ist auch, glaube ich, sehr wichtig, was du sagst.
Ja.
quasi dann auch manchmal gibt Sachen, die wirken so, als wären sie jetzt karriereentscheidend, aber wenn sie sich nicht gut anfühlen, dann sind sie es nicht.
Ja.
Aber das Allerwichtigste ist, quasi an der eigenen Arbeit zu arbeiten. Bist du denn deinen Bildern sehr kritisch gegenüber selbst?
Ja, tatsächlich. Also es gibt Arbeiten, an denen arbeite ich seit, das habe ich gerade neulich eine gehabt, seit 8, 9 Jahren. Also die ich da noch nicht rausgebe, wenn ich nicht das Gefühl habe, die sind total richtig. Wenn
aber aufgeben tust du es auch nicht?
Nee. Eine Arbeit habe ich abgespannt, tatsächlich, glaube ich, in den letzten 10 Jahren. Die hat mich, da war sie dann irgendwann so viel Farbe drauf, dass sie
einfach. Kannst du auch nicht mehr übermalen dann?
Nein, da war so viel Farbe drauf, dass es einfach nicht mehr ging. Ja. Also das war einfach auch nicht mehr schön. Und das ärgert mich bis heute, dass ich irgendwie, liegt immer noch irgendwie bei mir im Lager. Aber aufgeben gebe ich die nicht. Ich möchte, das dauert dann halt, dann dauern sie halt 8, 9 Jahre, bis sie fertig sind. Aber irgendwann mal finde ich schon auch den Punkt oder das, was ihnen gefehlt hat. Oder ich kann besser malen und kann das dann machen, was ich mir vorgestellt habe.
Was hat die für einen Prozess durchgemacht?
Also diese Arbeit.
Das ist ja ein Zeitraum, da hat sich ja quasi, wie du das vorhin beschrieben hast, man muss sich ja als Künstlerin und Künstler auch erstmal finden. Ja. Erstmal sozusagen rausfinden, was kann ich überhaupt, und das ist ja bei Malerei, finde ich, das Schwierigste überhaupt, weil man hat ja das Gefühl, da ist wirklich schon alles gesagt. Und wie finde ich denn, wie kann ich noch irgendwie einen Beitrag artikulieren, der einen selbst zufrieden stellt und aber auch noch ein Beitrag ist zu der ganzen Malerei, die schon gemacht wurde? Oder?
Also ich überlege gar nicht so darüber nach, also ich denke nicht so viel darüber nach beim Arbeiten, ob ich jetzt einen Beitrag leiste zu irgendetwas, was schon gemacht wurde, sondern bei mir ist es eher andersrum. Dadurch, dass alles gemacht wurde, ist eigentlich alles möglich.
Mhm.
Also eigentlich ist es fast schwieriger, Entscheidungen zu treffen, sich auf etwas zu konzentrieren, weil einfach alles da ist. Also es ist die ganze Bandbreite irgendwie an Möglichkeiten da. Auch noch viel mehr jetzt durchs Digitale und so weiter und Projektion und was weiß ich. Also ich habe eher das Gefühl, dass es ein Riesenzauberkasten ist und dass eher die Kunst ist, sich auf einen Zaubertrick zu konzentrieren und ihn richtig gut zu können.
Genau, aber du hast ja schon, du hast doch schon, man will doch schon irgendwie, oder bist du da einfach zu gekommen, ohne dir selber quasi die Aufgabe zu stellen, nicht was, also weil da, was ja deine Arbeit ausmacht, ist das, sie sehr in sich geschlossen wiedererkennbar ist und man erkennt viele Elemente, die es in anderen Malereigattungen oder sowas gibt, aber sie ist so eigen, dass sie sich eben dann doch von allem absetzt. Und das ist aber einfach passiert. Das ist gar nicht quasi, weil wenn du vorhin erzählt hast, bei Richter sind die Figuren irgendwann rausgeflogen und alles hat sich quasi konzentriert und es hört sich so ein bisschen an, als wären sozusagen Räume zu Objekten geworden und Menschen gleich mit drin, wie so eine wie so ein Morphing.
Mhm.
Und da hattest du gar nicht quasi andere Vorbilder oder andere Bilder im Kopf, von denen sich das abhebt?
Nein, das hat sich tatsächlich entwickelt. Also das hat sich irgendwie dahin entwickelt und mir ist es jetzt, nachdem das so da ist, ist es mir schon wichtig, dass ich es nirgendwo verhafte. Also ich möchte nicht dieser Versuchung widerstehen, irgendwas zu machen, weil das gerade gemacht wird oder weil das jetzt so und so gut wäre oder weil jetzt gerade geometrische Formen trendy sind. Also das ist alles auch passiert. Das ist in den letzten Jahren auch passiert. Aber das ist so dieses, der Versuchung zu widerstehen, es irgendwo fest zu verhaften, sondern ich möchte einfach nur dieser Arbeit gerecht werden in diesem Kosmos, in der sie ist. Und ich habe das Gefühl eher, dass ich eine Verantwortung für das Bild habe, aber ich sehe das große Ganze nicht.
Mhm. Aber dann, wenn du da quasi damit fertig bist und den zurücktrittst und das im Kontext der Malerei, mit der du dich ja auskennst, siehst, dann...
Dann sehe ich schon, dass es irgendwie ein eigenes Gebilde ist.
Ja.
Das sehe ich schon, aber ich möchte mich davon auch nicht so... Ich möchte nicht, dass ich Bauchweh oder Stress habe deswegen, sondern ich möchte einfach frei jedem Bild gegenübertreten und sagen, so und das bin ich dir schuldig und das möchte ich jetzt so malen und ich möchte, dass sich dieses Bauchgefühl bei mir einsetzt und wenn es danach in einem großen Kontext eine eigene Rolle einnimmt, umso schöner.
Und hast du Angst vor Wiederholung?
Nö, also ich sehe Wiederholung gar nicht mal als was so mega Schlechtes, weil durch Wiederholen verändert sich was. Also durch Üben und Wiederholen entwickelt sich was Neues.
Mhm.
Und ohne Wiederholung habe ich nicht das Gefühl, dass es Entwicklung gibt. Aber
ist das was, was du durch die Musik vielleicht mitgenommen hast?
Das Üben. Üben, ja, vielleicht schon. Ja. Mhm.
Das kann schon sein. Ja. Ich finde ja, dass einige Bilder sowas sehr uncanny, Unheimliches haben, was ich sehr interessant finde, weil ich bin ja mit Kunst groß geworden und das Beste, finde ich, was Kunst schaffen kann, ist, Gefühle zu verursachen. Ja. Und das ist natürlich in immersiven Rauminstallationen oder Lichtshows oder was weiß ich was, sehr viel einfacher als bei einem Gemälde, was 40 mal 30 Zentimeter groß ist. Ja. Und selbst wenn es ein bisschen eine Form von Unbehagen ist, also weil es gibt natürlich Gefallen und Schön und diese ganzen Attribute, ja, aber ich finde sehr interessant bei einigen Bildern von dir, die einen so ein bisschen... Ja, so eine ganz leichte Form von Unbehagen. Mhm. Aber auch vielleicht, das liegt auch vielleicht daran, dass man es nicht versteht oder dass man irgendwie lässt einen das, ja, ich glaube, Unbehagen ist das richtige Wort. Kannst du da, kennst du das? Mhm.
Das kenne ich schon. Also ich kenne, für mich sind das ja oft auch so Charaktere, die ich schaffe. Also es gibt so Arbeiten, die tatsächlich eigene Charaktere, nicht nur so Bildkörper sind, sondern wirklich Charaktere sind, an denen man arbeitet. Und es gibt natürlich auch morbide Charaktere oder Charaktere, die irgendwie vielleicht so, wo man noch so den Muff von Omas Polstermöbel auf dem Dachboden noch so leicht riecht. Mhm. Aber ich arbeite damit. Ich arbeite ja damit, den schon auch, dass der Betrachter im besten Fall irgendein Gefühl zu etwas entwickeln kann. Also deswegen setze ich ja auch zum Beispiel so traditionelle Stoffe ein oder teilweise auch traditionelle Muster oder Trachtenmuster oder Symboliken, die einen vielleicht an irgendwas erinnern oder irgendwo so ein bisschen anfühlen lassen, aber ich setze es halt nicht fest. Mhm. Und ich glaube, dieses, dadurch, dass ich nicht was male, was es gibt, sondern das halt irgendwie so zusammensetze, kann es einfach, glaube ich, dadurch entstehen manchmal diese auch seltsamen Gefühle.
Das entwickelt sich aber im Prozess? Ja. Oder ist das vorher schon klar?
Nee, es entwickelt sich im Prozess. Also es gibt schon auch, es gibt so Bilder, da spüre ich relativ schnell, in welche Richtung es gehen wird. Ja. Und dann arbeite ich natürlich auch
ob,
an der Richtung.
Ob Schlumpfine oder böser Schlumpf.
Genau. Gargamel oder so.
Ich glaube, ja, es gibt gar keinen bösen Schlumpf, oder?
Doch, den Gargamel.
Ja, aber oder das ist der Zauberer.
Das stimmt. Ich weiß nicht, gibt es einen bösen? Nee, oder?
Aber haben die Namen gibst du denen ja nicht?
Ja, doch. Also die Titel sind ja schon auch so teilweise ein bisschen das, was ich auf der Leinwand fortführe. Also die heißen irgendwie dann Dreidel oder Gehänge oder...
Genau, aber es sind keine Personennamen. Die sind keine Individuen sozusagen.
Nee, das ist irgendwie genau dieses Weiterführen auf einer anderen Ebene. Also dadurch, dass dann ein Wort sich anhört wie etwas. Pliss, zum Beispiel eine ganze Reihe heißt Pliss, das hört sich ein bisschen an wie Spliss. Mm. Aber vom Französischen, vom Plissé oder Plié, ist es ja auch dann wieder abgeleitet. Das sind dann so verbale, visuelle Wortspiele eigentlich.
Aber keine quasi Personal.
Nee, aber es gibt so Arbeitstitel. Also wenn man irgendwie mit jemandem über die Arbeiten spricht und dann ist für mich, das eine ist der Sattel zum Beispiel irgendwie. Und der nächste für den anderen ist es nicht der Sattel, sondern für den ist es der Hocker. Und dann versucht man die ganze Zeit zu raten, auf welches Bild will der jetzt hier raus? Ja, der Hocker mit dem Ding drauf. Und ich, du meinst den Sattel. Also, dass jeder sich irgendwie teilweise so.
Ja, aber es sind immer Gegenstände. Also, ja, weil an sich finde ich, ist diese bisschen unheimliche, hat eher fast ein bisschen was wie eine Person, die ein bisschen unangenehm ist oder gespenstisch oder irgendwie.
Also ich habe auch manchmal Augen drin oder so oder setze auch Muster in so Anflüchten von Gesichtern oder von Gesichtszügen.
Ja.
Also man kann es erahnen, aber es
ist nicht richtig da. Natürlich sind
und
die auch
Haare
eindeutig
genau,
menschlich. Ne?
Genau. Ja. Ja.
Wo kommen denn die ganzen Stoffe her?
Ja, die gibt's ja nicht.
Ja, aber hast du nicht gesagt, du hast so eine Form von Bildersammlung?
So eine Form von Bildersammlung gibt es schon, aber dann ist zum Beispiel da irgendwo eine Falte, die ich interessant finde. Aber das Bild bräuchte jetzt ein anderes Muster drauf oder so. Also das
Die haben jetzt aber keinen Ursprung im, also es gibt ja zum Beispiel so mallorquinische Stoffe oder venezianische.
Also was ich habe, ist irgendwie so ein Lexikon der Muster,
ja,
und so zwei, drei Trachtenbücher. Aber ich übersetze die nicht immer genauso. Es gibt so ein paar rumänische Trachten, die mich an meine Kindheit erinnern, irgendwie, die ich immer wieder mal einsetze. Weil ich halt auch finde, sobald man eine Tracht anzieht oder überwirft, macht das was mit einem und macht das was mit dem Individuum. Und das reiht sich dann sofort ein. Und so ein Muster, sowas wie eine Tracht oder sowas.
Hattest du mal eine Tracht an?
Ich habe einen Dirndl. Seit neuestem.
Ah ja, warum? Wie kam es dazu?
Meine Kinder wollten eins.
Und dann seid ihr alle im Dirndl?
Nee, ich hab's noch nie angehabt.
Und das ist jetzt aber keine rumänische, nee ist einfach ein bayerisches.
Also was ich hab, sind so Hirtenblusen und so bestickte Sachen aus Rumänien noch. So zwei, drei Teile habe ich noch, ja.
Bist du denn in Rumänien groß geworden?
Nee, meine Eltern sind 3 Jahre vor meiner Geburt nach Deutschland gekommen.
Ja.
Und ich bin hier aufgewachsen, aber es war eigentlich was lustig, weil einfach diese Elemente, also diese Muster und diese Stoffe und so, die waren immer um mich herum. Diese Sprache war dauerhaft da. Mein Vater konnte kein Deutsch, also wir haben Rumänisch zu Hause gesprochen. Und ich konnte aber erst mit 10 damals dann zum ersten Mal nach Rumänien tatsächlich, also nachdem Ceausescu dann weg war.
Ja.
Und das war für mich, ist total skurril. Also es ist so ein Relikt von etwas, was dich identifiziert, was dich halt auch ausmacht. Aber wovon du irgendwie keinen blassen Schimmer hast, wo es denn herkommt und was es denn ist. Also das ist schon irgendwie...
Und fühlt sich das an wie Heimat dort?
Nee, ich war ewig nicht mehr da. Seit meine Großeltern gestorben sind, war ich nicht mehr da. Und es hat sich aber auch nie nach Heimat angefühlt so richtig. Einfach auch, weil meine Eltern da weg sind, weil es ja nicht gut war. Und dann gibt es ja schon auch Gründe, was da nicht gut war. Und
und würdest... Also, weil ich kenne das zum Beispiel von der Alicia, die Eltern sind aus Polen geflohen und die reagiert immer super allergisch, wenn sie irgendwie in der Zeitung als polnische Künstlerin identifiziert wird, weil sie sich damit eben überhaupt nicht identifiziert. Mhm. Was ist da dein Verhältnis zu?
Ich wurde noch nie als rumänische Künstlerin bezeichnet.
Nee.
Nö. Der Name, der gehört zu mir, ich mag den gerne.
Ja.
Der ist für Deutsche schwierig auszusprechen, aber ansonsten, ich kann ihn mittlerweile gut buchstabieren.
Ja. Ach ne, was mich natürlich nochmal interessiert, wobei das ist, vielleicht ist es stellvertretend sozusagen für Hörer interessant, diese Ausstellung jetzt, deutsche Malerei.
Junge Malerei in Deutschland.
Junge Malerei in Deutschland. Das ist ja auch schon mal interessant mit diesem Jung.
Es gab eine Altersgrenze.
Ach ja, okay, wie ist die?
40, da 41. Bitte?
Da bin ich ja auch noch jung.
Ja.
Bin ich noch ein Jahr lang jung.
Ja.
Die Wanderausstellung jetzt, Junge Malerei in Deutschland, umfasst 500 Werke von 53 KünstlerInnen und wurde in 4 Städten gezeigt. Mit dem Ausstellungsprojekt zeigen das Kunstmuseum Bonn, das Museum Wiesbaden, die Kunstsammlung in Chemnitz und zuletzt die Deichtorhallen in Hamburg KünstlerInnen als einen Querschnitt zeitgenössischer junger Malerei. 3 Kriterien beschränken die Auswahl der KünstlerInnen und ihrer Werke. Es geht ausschließlich um Malerei als Bild, ganz ohne multimediale Erweiterungen. Zudem sind alle KünstlerInnen zwischen 1977 und 1989 geboren und arbeiten, auch wenn einige aus anderen Ländern stammen, in der Bundesrepublik. Es geht nicht um Herkunft, aber um den Produktionsort. Der produktive Nukleus sind die Kunstakademien in Düsseldorf, Frankfurt, Leipzig und Hamburg.
Es hieß extra nicht deutsche Malerei, sondern in Deutschland. Also Leute, die in Deutschland wohnen, aber die jeglicher Nationalität sind.
Ah, okay.
Genau.
Andererseits muss man sagen, 40 ist für Malerei ja schon ganz schön jung, ne? Weil ich finde, man muss ja wirklich viel malen. Zumindest zeigt mir das meine Erfahrung oder so. Man muss einfach viel malen, um irgendwie da voranzukommen.
Ja.
Und das bestätigen eigentlich fast auch alle Malerinnen und Maler, dass es vor allem darum geht, sehr viel zu sehen und zu malen und wieder zu sehen und zu malen und das eben fast in so einer Form von Endlosschleife. Und wie ist das für dich in so einer Ausstellung, die jetzt, glaube ich, durch 5 große Museen in Deutschland?
Ja, war super. Also ich fand, ich habe mich erstmal in der Auswahl ziemlich gut gefühlt, weil ich finde, dass es doch auch ein bisschen das abdeckt, was es gerade so gibt an Malerei. Und was ich vor allem toll finde, dass ich das Gefühl habe, ist, dass es vor allem unter den Frauen lustigerweise so ein Netzwerk entstanden ist.
Mhm.
Also, dass wir uns doch auch über Instagram und so ganz gut vernetzt haben. Und dass da viele viele gute Kontakte untereinander entstanden sind und dass man auch anfängt, sich jetzt auch auszutauschen. Auch, keine Ahnung, was hast du für Erfahrungen gemacht und wie ist es in der Zusammenarbeit mit dem und dem und wo kriegst du auch so profane Dinge wie, wo holst du nur deine Leinwände her?
Ja.
Oder hast du jemanden, der dir beim Firnissen hilft oder so?
Ja.
Also es sind wirklich,
ja.
Und das ist vor allem unter den Frauen, es ist ein ziemlich gutes Netzwerk entstanden.
Das ist ja super.
Ja.
Das ist ja etwas, was ich festgestellt habe, was oder ich mir zumindest einbilde, dass das Frauen nicht in der Form machen, vielleicht fängt das jetzt langsam an. Ich habe zum Beispiel ganz oft Künstlerinnen in der Galerie immer darin bestärkt, doch andere Künstlerinnen noch dazu zu holen.
Mhm.
Weil das ja irgendwie so ein Mechanismus ist, den man gut kennt, wenn man so an Michael Werner denkt und Immendorf, Lüppertz, Baselitz, Peng und so, dass die sich untereinander immer mit in Projekte reingeholt haben. Und wenn man das aber dann jetzt auf Zeitgenossinnen vergleicht, wie Trockel, Genskin von Bonin oder so, waren dies eigentlich immer eher Einzelkämpferinnen, die nicht so in so einem sich gegenseitig unterstützenden System gearbeitet haben.
Vielleicht, weil das ganze System ja immer noch sehr männerdominiert war und ist. Also weil auch diese ganze Kunst... Oder wer sind, also die Maler immer noch, die meisten einfach Männer sind oder viele Männer waren, die hochgekommen sind. Und dass dann vielleicht auch die Frauen sich da nicht solidarisch gezeigt haben, anderen Frauen gegenüber, weil sie dann gesagt haben, jetzt habe ich es geschafft, warum soll ich jemand anderen den Weg? Also vielleicht ist das irgendwie, könnte ich mir vorstellen.
Mhm.
Also wobei ich das jetzt einfach anders erlebe. Also ich erlebe das jetzt einfach so, also gerade im Kontext von dieser Jetzt-Sache, wir haben uns ja auch alle jetzt öfter gesehen und waren an allen Eröffnungen und so und es sind einfach gute Netzwerke entstanden.
Mhm. Ja, wer das ja auch sehr stark immer forciert hat, die du vorhin erwähnt hast, ist die Karin Kneffel.
Mhm.
Die hat sich da auch mal irgendwie stark drum bemüht und die Katharina Grosser auch.
Ja.
Ich finde das ja auch total, ist es eine paritätische Ausschau? Weißt du das? Ist
ja.
Das, ja?
Ja.
Ah ja.
Ja. Ich glaube, wenn nicht, wären einige aufgestanden.
Mhm.
Aber ist tatsächlich ziemlich ausgeglichen, ja.
Ich fand sehr spannend, dass Mona gesagt hat, dass man sich eigentlich vor allem auf die eigene Arbeit konzentrieren muss und dass das Wichtigste ist. Und das ist etwas, was ich für mich mitnehmen kann, für meine eigene Arbeit, aber ich glaube auch für alle anderen, die irgendwie kreativ arbeiten, das interessant ist, dass quasi die Relevanz in der eigenen Kreativität steckt und alles andere erst danach kommt.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.